Ich merke, ich kann nur sagen, ich habe mich ganz schlecht konzentrieren vorbereiten. Nach gestern Morgen. Nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn. Es läuft momentan in der Vorspiel so eine missionale Initiative, um Leute, die irgendwo eine Arbeit am Aufbauen sind oder mal werden aufbauen oder irgendwo sonst eine Arbeit irgendwie am Aufstarten sind. Und die machen so ein Programm durch. Und gestern ist Fluri Bertsch gekommen. Und Fluri Bertsch hat zu den Leuten geredet. Und wir waren auch dabei gewesen, ein paar andere noch, die wir eingeladen haben zum Teil, vereinzelt von dem her. Und er ist ein Vollblut-Evangelist und Apostel. Und hat gestern Stoff gegeben auf eine ganz gute Art und Weise. Es war sehr, sehr motivierend und herausfordernd gewesen. Und ich habe gemerkt, es hat sehr viel getriggert und ich bin überzeugt, es wird Konsequenzen haben für uns, indem wir gewisse Sachen werden anfangen zu machen und gewisse Entscheidungen werden treffen, gewisse, ja, neue Gefäße ja, für uns werden anfangen. Und in dem Ganzen habe ich sehr viel an denken und so weiter und darum habe ich mich relativ schlecht konzentriert auf das, was ich mich vorbereiten für heute. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich hoffe, wir können gleich etwas anfangen damit schlussendlich. Irgendwo herkommen, im Ganzen innen. Gewisse Sachen, die drin sind, haben auch irgendwie gut ins Ganze reingepasst. Aber der größte war schon ein ganz anderer Ort. Ich merke einfach, es war interessant gewesen, und gleich ist mir wichtig geworden heute Morgen, aber im Vorbereitung, das war nur ein Teilaspekt vom Ganzen. Ich denke, das ist gerade für die, die zugelassen haben, ein wichtiges Element. Er hat einen Teilaspekt beleuchtet vom ganzen Dienst, den wir haben. Und logisch, wieso er kommt, und von er herkommt, kommt er mit dem Element, was absolut die Idee war, oder? Oder ich, dass wir das Ganze als Gesamtes anschauen. Und er hat zum Teil ganz provokative Aussagen gemacht und eine davon, die hat mir gefallen, die wird jetzt sogar bringen, und zwar die, die gesagt hat, hört auf, die Leute Fisch futtern. Hört auf, die Leute Fisch futtern, indem dass ihr im Teaching alles vorkäuert und dann herschmeisset oder herlegt, logischerweise, nicht schmeisset, sondern bringt dazu, dass die Leute selber gehen fischen und selber lernen und sie einen Glauben entwickeln. Und ihr wisst, dass es ein Anliegen ist, das ich habe. Und wir haben hier, dass sie dann selber gross wird in seinem Glauben. Und gleich hat es mich natürlich herausgefordert, und wir sind so, ja, soll ich überhaupt noch Typen sein? Weil mit dem Gretz hat die Fallfall überhaupt nicht, das ist ganz klar, unbedingt. Ich habe schon gewusst, dass die Bibel auch ganz klar sagt, dass es nichts anderes gibt, als dass man so weiter lehren soll. Das ist absolut zentral. Ich merke einfach, es ist mir ein Anliegen, dass das, was wir hier machen, ganz ein kleiner Teil ist von dem, was wirklich Atlas ausmacht. Das entscheidende Element ist dort, wo wir selber aufgrund von dem, was wir gelernt haben, gehört haben, vielleicht von mir, wir hergehen und das, was der Herr selber sagt, dazu tun und für uns unsere eigene Überzeugung entwickeln. Und dann aus deren heraus handeln. Handeln. Oder? Ich denke, das ist das wichtige Element. Oder? Dass wir praktische Schritte machen in unserem eigenen Glaubensleben und nicht hinterher liegen und uns immer wieder fahren lassen. Jeder ist ein bisschen an einem anderen Ort. Gewisse sind schon ein Ort, wo sie wirklich sollen weitergehen. Andere sind wirklich, die sollen, das ist schon wichtig. Kommen wir nicht jetzt auf die Idee, dass drei müsst raussäckeln und irgendetwas Neues anfangen. Das ist nicht die Idee, oder? Das ist schon etwas, was man gesagt hat, lassen wir auf den Heiligen Geist. Und das andere Element, das ich gemerkt habe, oder vorher gemerkt habe, das letzte Samstag, mir ist das wichtig, wenn der Geist Gottes etwas sagt, weil er etwas bewegt in den Menschenherzen, dann müssen wir einfach hören und hören, was er sagt, oder? Es heisst ganz in anderen, hört, was der Geist der Gemeinde sagen soll. Das heisst siebenmal in der Offenbarung. Es heisst das immer wieder. Die Gemeinde soll hören, was der Geist der Gemeinde sagen hat. Ja, das ist ganz wichtig. Oder? Und dann müssen wir nachher schauen, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich am Punkt, wo ich wirklich noch herhocken soll und für mich mein Glauben auf ein Fundament bauen. Und dann geht es halt darum, dass ich selber und das, was ich, und das möchte ich wirklich herausfordern, wenn ich euch etwas teache, prüft das. Prüft, was ich euch erzähle. Ich versuche, die Wahrheit zu erzählen, anhand von dem, mein Wort Gottes zu verstehen. Keine Frage. Oder? Prüft, was ich sage. Ob das Wort Gottes das Gleiche sagt. Gut, wenn ich natürlich anhand von Bibel teache, ist es relativ schwierig, etwas anderes zu finden. Das ist schon meine grosse Hoffnung, sonst würde ich es nicht so machen. Oder? Aber prüft trotzdem, was ich sage. Das ist wichtig. Das gehört zum selber Grosswerden her. Das ist wichtig. Oder? Und das habe ich schon gemerkt, ja, das ist mir schon ein Anliegen, dass wenn wir hier unterwegs sind miteinander, dass wir wirklich eben das als einen ganz kleinen Teil von dem verstehen, was wir machen, oder? Dass Haufen andere Sachen einfach dazugehören. Und das Wichtigste ist, dass wir selber gross werden. Selber wachsen im Ganzen, oder? Und er hat natürlich ein Element sehr stark lustig so betont, das ist eines von seinen ganz grossen Themen geworden und hat mich natürlich sehr begeistert, das Thema Jüngerschaft. Jünger machende Jüngerschaft. Das ist eines von diesen ganz grossen Themen. Und er seit Jahrzehnten mit uns unterwegs ist damit. Und das ist eines von seinen ganz grossen Elementen. Ich sagte, das ist das, was die Zukunft ist für uns alle. Als Church, wir wollen, dass wir weiterkommen. Jünger machende Jüngerschaft. Das heisst nicht, dass die eine Generation bei Jüngern ist fertig, sondern dass die, die nicht mit unterwegs sind, selber wieder mit Leuten unterwegs sind und die wieder mit Leuten unterwegs sind. Und so multipliziert sich die ganze Sache relativ schnell. Und das ist auch ein Wunsch, den ich habe. Ihr wisst, mein Wunsch ist, dass es weitergeht, was wir erzählen. Weil ich überzeugt bin, dass die Message, die wir haben, die beste ist, die es gibt. Und ich weiss, wir sind nicht die Einzigen hier und das ist gut so. Je mehr das machen, aus unterschiedlicher Art und Weise, umso besser. Oder? Ja, das vielleicht so ein paar Sachen, wo ich merke, so allgemeine Natur, wo ich denke, wo wirklich sehr stark in das rein passen, wo wir grundsätzlich auch wollen. Und ich bin selber sehr persönlich herausgefordert, ich wurde in guten Aspekten, und ich wirklich merke, ich will einiges ändern für mich selber wieder. Gespannt, dass alles noch daraus wird. Jedenfalls ist mich sehr motiviert, mit demotiviert im Großen und Ganzen. Man könnte ja auch frustriert sein, weil dem cool unten erzählt hat. Warum erleben wir nicht von dem? Das wäre es sein Verfehlung. Das war schon mit der Idee gewesen. Ja, gehen wir mal zurück zum 1. Korinther. Wir sind immer noch im Kapitel 15, im Auferstehungskapitel, wo er zu dieser Thematik Auferstehung einiges sagt. Und ich möchte die zweite Hälfte von diesem Kapitel mit euch anschauen. Es ist, denke ich, wieder eine interessante Art und Weise, wie der Paulus das Thema hier beleuchtet. Es ist extrem vielschichtig im Ganzen innen, wo er fast immer wieder ein Thema primär aus verschiedensten Blickwinkeln anschaut. Ich werde mit euch im Vers 24 anfangen, Kapitel 15. Das ist ja der, den wir schon ein bisschen gelesen haben, schon ein bisschen angeschaut haben letztes Mal. Und zwar ist ja die Argumentationsschiene aufgrund von der Sadduzäer, die gesagt hat, es gibt keine Auferstehung, die natürlich sehr viel Konfrontation ausgelöst hat damals schon. Und ist natürlich nach wie vor ein Thema. Die Auferstehung ist immer noch wahnsinnig kontrovers. Für mich nicht, keine Frage. Aber in dieser Welt, ja, immer die Herausforderung natürlich im Ganzen. Und wir sehen dann schlussendlich, aber wir wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist, darum ist das noch im Prediger wirklich einiges wert. Und er greift dann das noch wirklich auf und sagt dann auch, Jesus Christus auferstanden. Und ich habe mir dann als erste Frage aufgestellt, für was ist er auferstanden? Unter anderem. Er ist nicht nur auferstanden für uns wirklich wieder wirklich ewige Leben können zu geben, auch die, die an ihn glauben, sondern er ist auch auferstanden, um sein Reich weiterzubauen. Das ist wichtig. Er ist nicht nur auferstanden, damit die in ihn glauben, gerettet werden, sondern wirklich auch damit er sein Reich weiterbauen kann. Oder? Was interessant ist, erfährst du danach das Ende, oder? Das ist, wenn es darum geht, nach der Auferstehung von denen, die Jesus Christus glauben. Danach, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Also, er ist nicht nur auferstanden für uns, sondern er ist auch auferstanden, um entsprechend in den geistlichen Dimensionen Ordnung zu schaffen. Und alle Mächte zu unterwerfen. Oder? Von dem her. Oder? Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Oder? Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Oder? Ist eigentlich auch der letzte Feind gewesen, den er in seinem Leben, in seinem irdischen Leben, in dem Sinn besiegt hat. Alle anderen Feinde hat er ja finden im Sinn von Versuchung und Anfechtung und Sünde. Jesus Christus ist ja sündloses Kreuz. Das heisst, bis dorthin hat er alle Mächte, die er versucht hat, zum Fall zu bringen, hat er besiegt. Oder? Es war nur noch einer, der noch nicht besiegt war, ist der Tod. Und dann hat er durch die Auferstehung auch besiegt, in dem Sinn. Oder? Und jetzt geht es einfach darum, dass sein Reich Macht und Raum gewinnt, bis zu dem Mass, wo der Herr wirklich will, in dem innen, oder? Damit wirklich sein Reich alles beinhaltet. Oder? Und am Schluss, wird er, wenn er den Sieg vollbracht hat, über allem wird er natürlich hergehen und das Ganze Gott geben. Und Gott wird dann alles in allem sein, was ja, für sein Reich ideal ist. Dann haben wir nämlich dann ein reines Gottesreich, wo wirklich einfach ein Ort wird sein, wo für uns wirklich sehr, sehr cool wird sein. Ganzen Innen von dem her. Oder? Und ich finde es interessant, dass er es hier einschiebt, weil es ist immer, wenn wir die Bibel lesen, wichtig zu schauen, ja, was passiert jetzt noch plötzlich drinnen? Weil er redet auf Auferstehung und plötzlich kommt er mit dem ganzen Thema Herrschaft und Krieg und Kampf und Sieg, bis alles dem Herr untergeordnet ist. Also ist auch die Auferstehung in dem Ganzen ein wichtiges Element, damit die Gesamtherrschaft Jesu Christi überhaupt kann stattfinden. Oder? Und dann kommt er wieder zurück auf das Thema Auferstehung, Wert von der Auferstehung und fährt mit etwas ganz, ganz Schrägem an. Und zwar heisst hier Folgendes: Was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Das ist eigentlich eine völlig schräge Frage. Weil sich für Tote taufen ist nicht ein biblisches Prinzip. Hä? Die Bibel sagt nie, man soll sich für Tote taufen. Warum greift er das hier auf? Oder? Ich denke, sie hat zwei Elemente drin. Sie hat natürlich aufgrund von weiss nicht was alles für lustige Lob, die Leute gehabt, das Gefühl haben, oh, vielleicht, wenn ich mich für den taufe, der ist gerettet worden, hätte ich mich nicht taufe, dann kann ich vielleicht auch, wenn ich für ihn taufe, etwas Gutes für ihn tun. Sorry, nützt überhaupt nichts. Oder? Oder natürlich irgendwie Versuch, aufgrund von anderen Glaubensrichtungen, ja, wenn ich jetzt für den noch ein Opfer bringe, indem ich mich taufe, dann wird er noch gerettet. Nein, sorry. Gibt es nicht. Ich habe gemerkt, es geht hier nur darum, der Auferstehung wieder Gewicht zu geben. Auch selbst im Schrägen innen. Oder? Die Auferstehungskraft ist absolut zentral und entscheidend von dem her. Oder? Und er greift es dann auch interessant auf, mehr für sich nachher. Und er sagt dann, was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ich, liebe Brüder, mein Ruhm sei, ihr, liebe mein Reise, denn ich, Christus, Jesus, unserem Herrn habe, sterbe ich täglich. Okay. Der Mann ist gestern übrigens auch vorgekommen als der perfekte missionale Evangelist. He? Anhand von dem Mann können wir sehen, wie man wirklich Gemeinden bauen kann. Oder? Auf was für Elemente er geschaut hat, einfach nur so als kleiner Hinweis. Wenn wir etwas lernen wollen, wenn wir alle in dieser Richtung haben, schauen wir, wie Paulus das gemacht hat. Oder? Aber der Mann war natürlich unterwegs und war täglich am Kämpfen für all seine Gemeinden und seine Leute. Und permanent herausgefordert und angefochten und gekämpft. Und wenn man dann mal im 2. Korinther dann seine Liste lesen, was er alles über hat, so klar geht, dann wissen wir, von was er redet, wenn er das sagt. Oder? Und er sagt nachher von dem her, oder? Und kommt dann zu einem ganz interessanten Schluss von dem her, ganz interessant. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hilft es mir, oder? Wie das Gleiche, wenn ich mein Glauben nur auf die Erde beziehe und die Verstehung und die Ewigkeit aus dem ganzen Blickwinkel verliere, dann habe ich ein Problem, weil dann ist das Ganze nicht wahnsinnig viel wert von dem her, oder? Und wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist so die fatalistische Aussage von denen, die den Herrn nicht kennen. Ich will das Leben geniessen, ich sterbe ja einen weg. Das ist die fatalistische Aussage, die extrem verbreitet ist und egal was postmodern oder modern man sagt, das ist ein Denkweise, die in vielen Menschen innen ist, unabhängig von dem, was sie für einen Hintergrund haben. Ich will mein Leben geniessen, es ist sowieso irgendwann vorbei. Und das ist halt einfach so mässig kurzsichtig. Und dort denke ich, sagt der Paulus, hey, wenn es so wäre, dann wäre das genau von dem her etwas, was wir definitiv nicht machen sollten. Und ich weiss es, der Vers, der jetzt kommt, der Vers ist ein Vers, den ich mir immer wieder im Zusammenhang mit anderen Situationen vor Augen führe. Lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdient gute Sitten. Und den Vers, den kenne ich schon lange. Ich habe einfach plötzlich gemerkt, es ist interessant, dass er den in diesem Zusammenhang sagt. Weil den Vers, den kann man ausnahmsweise kann man den gut isolieren. Der Vers stimmt nicht nur, wenn es darum geht, bezüglich Auferstehung oder nicht Auferstehung, sondern der gilt natürlich auch extrem, wenn es darum geht, was unsere Kinder oder meine Kollegen oder Kolleginnen für einen Umgang haben. Weil das merkst du extrem gut, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist ja so. Und ich weiss noch, man kommt immer in den Sinn, wir haben so ein interessantes Tape gelassen zum Thema Teenie-Erziehen. Und der hat gesagt, schau die Kollegen von deinen Kindern an und in einem Jahr wird dein Kind so sein. Der hat absolut recht gehabt. Das sagen auch Menschen, die den Herrn nicht kennen, Psychologen sagen das, dass das so ist. Also, und das ist genau das, wie nachher, lasst euch nicht für einen schlechten Umgang für die gute Seiten. Oder? Und er kommt dann mit einer extrem provokativen Aussage eigentlich. Und ich merke, ich bin hellhörig geworden im guten Sinn mit dem, werdet doch einmal recht durch und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Das sagt der Gemeinde in Korinth. Er redet hier nicht zu den Korinther als ganze Stadt. Was er hier sagt, sagt er der Gemeinde von Korinth. Denen, die zu den Gläubigen gehören eigentlich. Und sagt, hört, euch zur Schande muss ich sagen, einige von euch wissen gar nichts von Gott. Und da ist mir dann wieder einiges von dem Sinn, was der Fluri gestern gesagt hat, zum Thema, wenn wir lesen, was in Matthäus steht, wenn du sagst, ja, haben wir nicht in deinem Namen das gemacht, haben wir nicht in deinem Namen das gemacht, und Jesus sagt, geht hinweg von mir, ich kenne euch nicht. Das ist ein ganz krasser Abschnitt durch Matthäus 24 bis 26, wo ein paar recht provokative und herausfordernde Aussagen drin sind. Und ich merke, und ich habe vorhin etwas gesehen, wichtig achten. Der Glaube ist nicht das Herrenhocken und sich von mir mit Fuß schlafutern. Die Unterscheidung, die Jesus dort macht, in Matthäus 25, ist ganz einfach. Und zwar die, was der einem von den Geringsten da hat, hat er mir da. Und was einem von den Geringsten mir vorenthalten hat, hat er auch mir vorenthalten. Das heisst, und das ist wo der Jakobus so ganz heftig betont in seinem Brief, Glaube ohne Werke ist tot. Und es ist wichtig, es sind nicht Leistungen, die wir bringen, um gut anzustehen. Sondern es ist eine Konsequenz von der Überzeugung, dass Jesus Christus mein Leben verändert und ich wegen dem wirklich anders anfangen handeln. Und das Erste ist, und wir laufen den Vers nachher, wir laufen den Vers etwas von nachher, wo die Paulus und Timotheus sind, die Hauptsumme unter all der Unterweisung, aber ist Liebe aus reinem Herzen. Und dort fällt es an, das war gestern das Thema gewesen. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das heisst, das Wichtigste ist, und das ist Konsequenz vom Glauben, dass wir Menschen gerne bekommen. Menschen lernen gerne haben. Und ohne das geht nichts. Und dort ist etwas, dort könnt ihr sehr schnell unterscheiden, ob das, was ihr macht, gesetzlich und leistungsorientiert ist oder wirklich aus dem Glauben kommt. Wenn ihr etwas für jemanden macht, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst und die Person noch auf die Nerven geht, dann vergesst es. Wenn ihr aber etwas macht für eine Person, die ihr merkt, die hat die gern und das tut der gut und sie hat es nötig, auch wenn sie es selber nicht weiss, dann ist es vom Herrn. Und die schon länger mit uns unterwegs sind, wissen, dass wir zum Teil den Erlaubnis geben, an Karren fahren, in Anführungszeichen. Im Sinne von, du lass mal schnell, ich habe das Gefühl, es wäre. Hey. Und die Leute sagen immer wieder, bitte komm und sag mir's. Der einzige Grund ist, weil wir am Lernen sind, Menschen gerne zu haben. Am Lernen sind. Hey. Ich bin noch weit weg von dem, was möglich ist. Aber ich merke, mir hat man gerne gehabt. Warum weiß ich auch nicht. Das hat mir gut getan, und also, der habe ich auch Leute gern. Das tut mir nämlich auch gut. Das ist das, die Hauptsumme aller Unterweisung ist die Liebe. Und führt dazu, dass der Glaube praktisch wird, zum Wohl vom anderen. Oder? Und nicht irgendwie einfach an einem Ort bleibt stehen, wo man einfach da befolgt, was drinnen steht und denkt, das kommt dann gut. Und das ist das, was er hier sagt. Oder? Und ich habe das Gefühl, das ist das, was er damit sagen will. Einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Das ist das, was Menschen nur einfach hören und nicht tun. Die wissen im Sinne von Wissen im Kopf schon vieles. Aber zu wissen, was der Herr will, ist ein sogenanntes Erkennen mit Veränderung von meinem Herz und Konsequenz daraus ein Handeln, das dazu führt, dass es etwas ist, was ich einem anderen zu lieb tue. Und das ist, was er sowieso will von seinen Kindern. Er will nicht, dass wir einfach herhocken und uns berieseln und dann bei dem bleiben stehen, sondern er will, dass wir selber einen Glauben leben, wo anderen Menschen gut tut. Oder? Und das Interessante ist, das ist auch wichtig, das merke ich schon ganz, ganz wichtig. Die Entscheidung, ob jemandem gut tut oder nicht, die kann ich nicht treffen. Das trifft den, wo ich mit ihm unterwegs bin. Das ist ganz wichtig. Ich kann noch lange denken, das, was ich zu Janina erzählt habe, ist super, das Beste, das tut ihr so gut. Und sie hat eine tierische Krise nachher. Sie entscheidet darüber, aufgrund von dem, was mit ihr passiert, ob mein Rat zu ihrem Wohl war oder nicht. Das ist wichtig. Das ist für mich so wichtig, dass wir das wirklich entsprechend differenzieren im ganzen Sinne von dem her. Und das, was er hier nachher irgendwie herausfordernd sagt in diesem Zusammenhang, das ist es, um zu verstehen, dass man die Kraft wirklich ins Bewusstsein und entsprechend nachher, ja, der Herrschaft Jesu Christi entsprechend den Raum geben und dann auch unterwegs sein in der Überzeugung, dass die Auferstehungskraft einiges verändert. Oder? Und nachher offensichtlich war es wirklich ein kontroverses Thema bei den Korinther. Kommt er wirklich noch einen ganzen Abschnitt lang, oder sogar anderthalb Abschnitt lang, wo er darüber redet, zu dem Thema Auferstehungsliebe. Oder? Weil irgendwie war dort schon noch eine Haufen Unklarheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht im Zusammenhang mit der Auferstehung, wie das aussieht von dem her. Und sie immer die Frage, ja, sehe ich denn noch gleich aus? Und wie sehe ich denn aus? Und wie gross bin ich denn? Und wie verheiratet bin ich? Oder was auch immer. Und sagt dann nachher, es könnte aber jemand fragen, die Frage ist nicht eine Suggestivfrage, die ist garantiert unterwegs gedauert. Wie werden die Toten auferstehen? Und was für einem Leib werden die sie kommen? Fragt sich. Und es kommt wieder der Paulus aus ihrer unnachahmlichen Du Narr. Tack! Was ist das für eine dumme Frage? Was ist das für eine dumme Frage? Oder? Und der Punkt ist der, und er nimmt so ein ganzes geniales Bild nachher, wo ich denke, was so erklärend ist für unsere Kurzsichtigkeit, häufig, wenn es um den Glauben geht. Das ist nachher, hey, wenn ich ein Samenkorn nicht in den Boden tue und stirbt, in dem Sinn, dann bringt es keine Frucht. Und wir haben Bauern unter uns, die können das absolut bestätigen. Keiner von den Samen, der in den Boden tut, wenn er wächst, sieht aus wie das, was in den Boden schmeißt. Oder? Definitiv nicht. Oder? Und das ist ein perfektes Bild. Und der Samen, ich weiss nicht, hat jemand gesagt, oh, das ist ein schöner Samen. Das ist so ein schöner Samen. Das schmeißt du ein Taubenzippel in den Boden. So ein schöner Samen. Das ist das Bild zwischen irdisch und himmlisch. So wie wir jetzt unterwegs sind, ist die Taubenknolle. Das ist mega schön, hä? Das ist nichts im Vergleich zu dem, wie wir werden verstehen. Das ist nichts im Vergleich zu dem, wie wir werden sein und wie wir uns werden sehen, wenn wir auferstehen durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. Und er führt es nachher aus und sagt nachher, oder? Was du siehst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Oder? Und was du siehst, ist nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Sei es vom Weizen oder etwas anderem. Oder? Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, an jedem Samen einen Leib, einen eigenen Leib. Oder? Das heisst, wenn ich eine Rose pflanze, dann pflanze ich nicht eine Rose. Oder? Es geht so mässig schlecht. Es gibt ganz wenig, ich bin überhaupt nicht gut, aber was ich weiss, was ich kann machen, ich kann wieder abschneiden und in den Boden stecken und die kommt wieder als Weide. Das geht! Ganz wenig Gäste geht das. Aber normalerweise, wenn du etwas pflanzt, dann pflanzt es einfach so ein kleines Ding. Oder? Und was rauskommt, ist eine Pflanze, eine Blume oder was auch immer. Und es sieht definitiv nicht aus wie das, was du eingepflanzt hast. Aber gar nicht. Oder? Oder, und das Bild, das ist so, das ist ein Bild, das er bewusst aufgreift, von dem her, oder? Von dem her. Und dann kommt das Gleiche. Nicht jedes Fleisch ist gleich, das wissen wir. Mensch essen wir zum Glück nicht. Vieh, Vögel, Fisch, das wird alles gegessen. Menschen nicht. Also das Fleisch ist sehr unterschiedlich. Das weiss jeder, wenn du einen Fisch siehst. Ein Fisch sieht jetzt einfach definitiv nicht aus wie ein Rind. Oder? Es geht einfach darum, dass er sagen will, der Herr ist wahnsinnig kreativ. Und so wie wir dann schlussendlich werden auferstehen, wird ganz anders sein als einfach, ja. Das, was wir uns vorstellen von dem her. Oder? Und dann sehen wir, es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Die irdische haben irdischen Glanz und die himmlische haben himmlischen Glanz. Oder? Und mir gefällt das Bild. Wenn ich die Tulpenzippeln sehe, dann hat er einen wahnsinnigen Glanz. Oder? Im Vergleich zu den Tulpen. Nein, das sind Welten. Das sind absolute Welten. Das braune Ding mit diesen grusigen Blättern dran, und nicht weisst, ob es alles abschiessen muss. Nein, schiessen sie nicht ab. Lassen sie dran, das ist in Ordnung. Und dann kommt eine schöne Blume raus. Oder? Das ist ein riesen Unterschied. Ich glaube, das ist der grosse Unterschied zwischen irdisch und himmlisch. Oder? Und der Glanz ist unterschiedlich. Ich sage, wenn Sonne, Mond und Sterne haben auch unterschiedlichen Glanz. Ja, der Mond ist ein reiner Abglanz. Das wissen wir zwischendurch ganz genau. Der Mond hat aus sich aus einem Nullglanz. Null. There is no energy in there. Ja? Keine Energie, die nur dazu führt, dass der Mond selber leuchtet. Das ist eine reine Reflexion von der Sonne. Oder? Und er tut das nachher wirklich hier in diesen Versen 42 bis 44 schön aufzeigen, wie die Unterschiede sind. Und sagt nachher, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Und ich glaube, das ist so gut, oder? Wenn man die Rosenknollen und die Rosen sehen. Hey, das sind Welten. Und es ist so eine Blumenknolle, die ist niedrig, so eine Blumenzippel, das ist optisch gesehen wirklich nichts Schönes. Aber wenn du Blumen siehst. Und die Blumen, die kommen ja vor, oder? Selbst Salomo war nicht gekleidet wie einer der Lilien auf dem Feld, so zum Thema. Der Kontrast zwischen irdischem Säen und himmlischem Auferstehen. Das sind Welten, oder? Oder? Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Oder? Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Das sind Welten, das sind riesige Unterschiede. Oder? Und die Auferstehung und die Kraft da drin, ich glaube, wenn wir das ein bisschen erfahren, merken wir, hey, das sind Welten. Und das ist das, was er zeigen will. Was wir hier sehen, was wir hier leben, ist ein absolut magerer Abglanz von dem, was wir sehen. Das, sondern du sagst, ich sehe nur so einen Halbschatten, so einen Schatten, bin nicht ganz sicher, dass es irgend so einen halbwegsigen Umriss. Aber dann nachher wieder, ich sehe, wie es wirklich ist von dem her, oder? Und ich glaube, du das dann schon weiter ausführen, sagt dann eben, so wie es ein natürlicher Leib gibt, gibt es auch ein geistlicher Leib, oder? Und dann der Adam als Bild für einen natürlichen Mensch gegenüber Jesus Christus als Bild für einen geistlichen Mensch in der Aufstehung. Und der Adam ist garantiert kein wüster Mann gewesen. Das weiss ich. Der hat nicht irgendein Krüppeli gemacht am Anfang. He? Ich glaube, der wäre die Idealfigur gewesen von einem Mann, wenn man sich das vorstellt. Das ist mir wichtig. He? Der hat nicht irgendein so... Oder? Wo wir würden denken, oh, ich habe keine Chance gegen den. Oder? Und gleich ist es nichts im Vergleich zum geistlichen Leib, wo Jesus Christus repräsentiert. Oder? Und das Interessante ist, dass da haben wir ein gutes Bild dazu. Wir haben sich das so beschrieben, wo Maria Magdalena plötzlich den Jesus sieht. Oder? Und völlig erstaunt ist und gleich erkennt sie ihn plötzlich. Zuerst nicht. Am Anfang ja nicht. Und dann erkennt sie, länge mich nicht an. Ganz am Anfang hat sie gesagt, länge mich nicht an, ich bin nicht verheiratet. Geht nicht. Passt nicht zusammen. Irdisch und lieblich. Irdisch und geistlich. Passt nicht. Oder? Und nachher hat er sich verheiratet und nachher ist er zurückgekommen und hat sich mehrfach gezeigt, so dass sie ihn anlängen konnte. Er hat sich dann, denke ich, noch ziemlich herabgelassen in ihrer Erscheinung. Einfach damit die Menschen noch einmal können, etwas damit anfangen. Und das ist eindeutig, der Adam ist vor Erde gekommen, das wissen wir. Das ist eine Entscheidung, ob man es glauben oder nicht. Ich glaube es einfach, Punkt. Oder? Und Jesus ist vom Himmel gekommen. Das ist einfach etwas anderes, oder, von dem her. Oder? Und führt das auch noch ein paar Versen nachher von dem her aus. Und dann kommt eigentlich der letzte Abschnitt noch, wo ich denke, gewisse Verse hätte ich wieder zunehmen. Und er sagt das dann auch, und so, wenn man das sieht, ist es offensichtlich, er sagt ganz deutlich nachher im 50er, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, das Unverwesliche. Und das hat er schon Nikodemus gesagt. Es sei denn, dass du nicht von neuem geboren wird, du wirst das Reich Gottes nicht sehen können und nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, was wir hier irdisch sehen als Lieb, ist... Ah ja. Der eine sagt immer so gut, der griechische Begriff für Lieb ist so ein Blubberding, so ein flappiges Ding. Oder? Und im Vergleich zu dem, was wir zeigen, wenn wir jetzt Zwiebeln und Tulpen oder Rosen vergleichen, ist es genau so. Ist relativ ein billiger Abglanz. Oder? Und das Liebliche hier, das wir haben, als Lieb, nicht kaputt machen, das ist nicht die Idee. He? Kann aber das Reich Gottes nicht ererben. Das kommt nur aus dem Geist. Nur aus dem Geist Gottes können wir das Reich Gottes wirklich erben. Und können wirklich nachher auch entsprechend wachsen. Und das Lustige ist, der Herr in seiner Gnade ist dann so, und da bin ich überzeugt davon, dass wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, und wirklich ihm nachher eifern, auf eine gute Art und Weise nicht gesetzt, sondern wir merken, dass es das Beste ist für uns, dann verändert es unsere Seele und auch unser Leib. Das verändert unser Leib. Unsere Ausstrahlung, unser ganzes Wesen, auch körperliche Wesen, wird anders. Und zwar schöner. Bin ich 100% davon überzeugt. Das ist wichtig. Und dann kommt in dem Zusammenhang mit dem Thema Auferstehung noch einen ganz interessanten Aspekt von dem. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das wissen wir. Es ist so, wenn Jesus Christus wiederkommt, werden die gläubig sind auf der Erde, die werden nicht sterben und dann auferstehen. Die werden dann verändert werden. Oder? Und mir ist dann nicht so ein biologisch-zoologischer Begriff, wie sind der Begriff Metamorphose. Die das kennen, die wissen ganz genau, was es ist. Und auch dort das Bild von Raupen vom Schmetterling. Die meisten Leute finden Raupen nicht wirklich attraktiv. Oder? Der Schmetterling gefällt fast allen. Das ist wieder so ein billiges Bild für das, was wir passieren in dieser Situation. Dann werden wir als Raupenkörper schlussendlich zu Schmetterlingskörper. Oder? Und der Kontrast ist relativ gross. Und vor allem auch, wenn wir überlegen, ist eigentlich so ein cooles Bild, wenn wir uns überlegen, über die Möglichkeiten als Raupe oder gegenüber dem Schmetterling. Das ist so wieder einmal so wie der Kontrast zwischen irdisch und himmlisch. Ist relativ gross. Oder? Wenn ich sehe, die Dinge da so vorne, oder? Und dann geht der Schmetterling, den verwünscht es einfach im guten Sinn nicht, im positiven Sinn. Oder? Und der Raupe. Ja. Je nachdem, wie man gewartet ist. Oder? Oder wenn es grüne Raupen an Buchsbäumen sind, garantiert. Beispielsweise. Oder? Ja, einfach nur, dass das Bild wieder einmal stört. Oder? Von dem her. Oder? Und er sagt, im Vers 53, Vers 52 ist einfach noch eine Ausführung, ein bisschen mehr, einfach, wo das wird passieren. Das wird offenbar ganz gut beschrieben. Denn dies Verwesliche muss sanft sein, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss sanft sein, die Unsterblichkeit. Und dann sagt er, und dann kommt noch die Verheißung schlussendlich, wo er entsprechend schon Jesaja geschrieben ist von dem her. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, also wenn die Umwandlung wird passieren, oder? Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und vor dem Hintergrund ist es auch, dass wir als Menschen, wie Jesus Christus kennen, keine Angst vor dem Tod müssen haben. Weil unser Tod ist kein Tod. Da geht nur das Robben-Ding weg. Oder die Zwiebelknochen geht in den Boden. Das ist das, was bei uns, wenn wir sterben, passiert. Wenn wir Jesus Christus kennen und der Herr unser Heiland ist. Ja, sonst nicht. Sonst ist es traurig bitter. Das ist wichtig. Es ist traurig bitter. Das ist einfach etwas, was einfach so ist. Oder von dem her, oder? Und ich merke, die Bilder geben uns wirklich einen guten Kontrast, wenn es darum geht, den Unterschied zwischen dem Irdischen und dem Himmlischen zu sehen. Und Auferstehung. Die Auferstehung ist das, was das eine ins andere verwandelt. Das ist wichtig. Nur die Auferstehung. Nicht mein Glauben jetzt. Der führt dazu, dass mein Leben wacht und so weiter und dass ich mir einen Schatz im Himmel sammeln kann. Das ist genial. Aber die Verwandlung ist aufgrund der Auferstehungskraft Jesu Christi. Und nichts anderes. Und darum ist die Auferstehung so ein zentrales Element. Weil die verändert alles. Die verändert auch uns komplett nachher, wenn wir dann mal zum Herd gehen. Oder? Und darum ist es wichtig, dass wir die Dynamik und die Dimension der Auferstehung ein Stück weit bewusst sind und uns auf das auch freuen können. Und wir sagen, hey, wenn ich mal auferstehe, so voll cool, bin ich gespannt, wie ich und wie die anderen um mich herum aussehen. So etwas von gespannt bin ich wirklich. Am meisten natürlich bei mir der Franz. Wie werden wir aussehen? Und wir werden ja einen Mose und die anderen werden wir erkennen. Das muss so spektakulär sein. Das muss so etwas von spektakulär sein. So Hammer. Oder? Und vor diesem Hintergrund denke ich, dann sterben wir einfach, wenn es Zeit ist. Aber solange wir da sind, machen wir noch etwas. Hä? Das ist mir wirklich wichtig. Die Auferstehungskraft, die alles umträgt. Amen.